Hallo auch von mir und euch schon mal vielen Dank für die Musik. Ein exklusiver Service, den wir ja hier haben. Wenn man mit so wenig Leuten da sitzt, dann denkt man ja, das ist alles nur für einen selbst. Also vielen Dank euch schon mal dafür. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles getan hast, dass wir so in dieser österlichen Zeit leben dürfen. Und das kam in den Liedern ja auch so zum Ausdruck. Und dass wir mit deiner Gegenwart jetzt rechnen dürfen, weil du sehr, sehr, sehr lebendig bist. Amen. Was brauchen wir im Moment am meisten? Was ist am allernötigsten? Abstand? Livestream? Geduld? Ausdauer? Kraft? Geld? Gemeinschaft? Die Krise, die wir im Moment erleben, die zeigt uns ja auch, was wir wirklich am allermeisten brauchen. Woran wir uns wonach wir uns am meisten sehnen, woran wir am meisten denken oder immer wieder denken, wenn wir zum Beispiel so aus dem Fenster schauen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie wir sinnieren darüber und gucken aus dem Fenster und beobachten den Frühling. Was geht uns dann durch den Kopf? Was ist das, was wir im Moment am meisten brauchen? Ich war neulich auf dem Markt, da darf man ja noch hin oder bald schon wieder auch in normale Geschäfte, aber da war ich und dann habe ich eine Bekannte getroffen, die ich, wenn ich sie sonst treffe, immer auch umarme zur Begrüßung. Und das, da ist, also ich war noch so fast im Flow und dann, ach nee, und dann haben wir uns zugewunken und dann sagte sie, naja, das holen wir danach alles wieder nach. Und da habe ich gedacht, naja, ich weiß nicht genau, ich hatte schon so eine Umarmungsorgie mit all den Leuten, die ich nicht umarmt habe in dieser Zeit, muss man ja nicht alles wiederholen. Ob wir das am allermeisten brauchen, ich weiß nicht. Aber was brauchen wir am allermeisten? Ich denke, wir brauchen Hoffnung und wir brauchen ruhige und klare Gedanken unbedingt. Zum Beispiel zum Thema Geben. Das ist heute unser Thema. Und es geht vor allem um die beiden letzten Werte, also in der Reihenfolge die letzten Werte in unserer kleinen Serie Glauben, Leben. Wir haben 9 Werte als Gemeinde, die stehen auch auf unserer Homepage. Und die beiden, über die ich heute etwas sagen möchte, lauten Großzügigkeit. Wir verschenken großzügig an andere Menschen, was Gott uns geschenkt hat. Dafür investieren wir Zeit, Kraft und Geld. Und das zweite, Barmherzigkeit. Wir achten auf die Nöte unserer Mitmenschen. Wir helfen mit Wort und Tat. Was passiert heute alles? Heute werde ich also mit zwei Feststellungen beginnen. Dann möchte ich einmal über Barmherzigkeit und einmal über Großzügigkeit gerne etwas sagen. Und danach werde ich noch 3 Hinderungsgründe nennen und insgesamt 5 Dinge, die uns dabei helfen können, ein bisschen großzügiger und barmherziger zu werden. Aber ich beginne mit den Feststellungen. Und die erste Feststellung, die lautet, wir haben nie genug. Und die zweite Feststellung lautet, wir sind überreich beschenkt. Das scheint sich ja erstmal zu widersprechen, aber das glaube ich nicht. Aber nein, ich glaube schon, dass sich widerspricht, aber ich glaube, dass trotzdem beides stimmt. Ich habe einen kleinen Versuch vorbereitet, auf den ich mich schon seit Tagen freue. Annette kann das bezeugen. Ich hatte ja schon ein bisschen davon berichtet. Ich habe hier mein Versuchslabor. Also in Chemie war ich richtig, richtig nicht so gut früher in der Schule. Und trotzdem wage ich mich an so einen Versuch. Ich hoffe, man kann das sehen. Also hier haben wir einen Behälter. Und dieser Behälter, wir sind jetzt bei dieser ersten Feststellung, der steht für dieses nie genug. Ein Glas, bei dem man das Gefühl hat, es wird niemals reichen, es wird niemals genug sein, es wird niemals voll werden. Und wenn man so diesen Gedanken hat, zum Beispiel auf unser Leben, wenn das unser Leben ist und wir denken, das wird niemals genug sein, dann muss man ja fragen, wofür genug? Wenn ich mal irgendwann nicht mehr zum Beispiel arbeiten kann, habe ich dann genug? Oder wenn mal nicht mehr die Kinder haben oder sonst irgendwas? Und immer dieses Gefühl, es ist niemals genug. Und diese Leere, die hier so ist, die also das komplette volle Glas, wo das, was noch fehlt, das hat einen Unterdruck. Das zieht alles Mögliche an. Und wir können da Dinge immer wieder reinschütten. Ich könnte immer wieder was reinschütten und wie aus Zauberhand würde das nicht voll werden. Da scheitert jetzt mein Versuch. Das weiß ich natürlich, überlegt, wie ich das hier machen kann. Aber in unserem Leben ist das so. Wir können da alles Mögliche reinschütten und es würde nicht voll werden. Dabei geht es vor allem immer wieder um diese drei großen Begriffe: Sicherheit, Freiheit und Kontrolle. Ich muss sparen, ich muss vorbereitet sein auf alle möglichen Eventualitäten. Ich schütte also Geld hinein, Immobilien, wenn ich sowas habe, Aktien oder andere Sicherheiten, alles hinein, das gibt mir Sicherheit. Das Problem ist, da wird immer diese Leere bleiben. Es wird immer dabei bleiben, dass es nicht voll ist. Ich treffe alle Vorsorgen, die es gibt, und trotzdem wird sich das nicht ändern. Oder ich will alles selbst entscheiden. Ich habe ja die Freiheit dazu. Allerdings werde ich merken, naja, so ganz frei bin ich in meinen Entscheidungen nicht. Neulich erzählte mir jemand, er braucht unbedingt ein neues iPhone. Unbedingt ein neues iPhone, weil das alte ist schon 2 Jahre alt. Schon 2 Jahre. Das hat nur ein paar hundert Euro gekostet. Also natürlich braucht er unbedingt ein neues. Ist ja logisch, weil der Akku nicht mehr 100% Leistung hat, sondern weniger. Und dann könnte man sich so ein iPhone in sein Leben rein. Ich habe ja auch eins. Also ist ja, ich bin ja nicht das Neueste, aber hier, das Symbol ist ja dabei. Dann könnte man also das iPhone nehmen und dann da reintun und dann so das fallen lassen und dann würde es vielleicht tatsächlich so... Ach du liebe Zeit. Ist nicht voller geworden. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist diese erstaunten Gesichter der Leute, die hier sind. Das ist ein altes, das war schon mal im Wasser, dieses iPhone. Aber ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Es würde eher ein Loch reißen, wenn es tatsächlich passiert wäre. Aber wenn ich mir das dann also zulege, da gibt es mir so ein Gefühl, als wenn das ansteigen würde und meine Zufriedenheit, meine Erfüllung größer wäre als vorher. Dabei stimmt es nicht. Es bleibt bei diesem Unterdruck, bei dieser Leere. Sicherheit, Freiheit, eigene Entscheidungen treffen oder auch die Kontrolle. Ich weiß, wofür ich das mache. Ich kann das alles reinfüllen und es passiert nicht wirklich was. Der Unterdruck, dieser blöde Unterdruck hört nicht auf. Selbst wenn ich weiß, wofür dieser Behälter da ist oder vielleicht, wenn ich versuche, das rauszukriegen. Lebensweisheiten, immer rein damit. Immer mehr Lebensweisheiten, Überzeugungen, Werte, Dinge, die mir die Kontrolle über mein Leben geben. Immer mehr da hinein und trotzdem, und das ist vielleicht so das, was wir in unserem Leben manchmal so erleben, bleibt es so eine Leere. Egal, was ich tue, entscheide oder glaube, es ist irgendwie nie genug. Positiv formuliert könnte man auch sagen, das gibt mir einen Antrieb, das gibt mir eine Motivation, etwas zu machen. Negativ muss ich allerdings sagen, es fühlt sich nicht gut an und es ist irgendwie auch unbefriedigend. Es macht mich unzufrieden. Ich habe noch einen zweiten Behälter, diesen hier. Der steht jetzt für das zweite, wir sind überreich beschenkt. Und da muss man natürlich feststellen, nee, nichts überreich. Aber wir sind ja zum Beispiel hier in Deutschland echt privilegiert. Das würde ich mal sagen, das ist so der Standard. Dazu kommt allerdings noch in Deutschland die Krankenversicherung. Die können wir noch hintun, die gibt uns echt viel Sicherheit. Oder auch unser Gesundheitssystem könnten wir auch noch ein Schlückchen dazu, obwohl im Moment ist ja richtig viel. Oder was könnte noch dabei sein? Unsere Arbeitnehmerrechte. Jetzt wollen sie das Kurzarbeitergeld, also für Leute mit Familie, auf 87%. Das sind mehr als 87%. Wir haben aus der Leitung frisches Wasser. Das ist nicht in allen Ländern selbstverständlich. Wir haben die Jahreszeiten noch 4 hier in den Regionen, wo wir leben. Das gibt uns eine Form von Sicherheit. Wir haben eine Vorsorge, die wir treffen können. Und jetzt kommt der Luxus, was wir uns noch alles leisten können. Und da merkt man tatsächlich überreich, und ich mache das lieber nicht, nehme mal einen Preis, skip mal schnell weg. Wir sind überreich beschenkt. Es ist überreich, es ist mehr, als wir brauchen. Als ich am Freitag einem Freund davon erzählte, was ich hier so vorhabe, dass ich das sehr anschaulich finde. Da sagte er nur, naja, aber vergiss nicht, dass es auch Menschen gibt, die das nicht erleben. Auch hier bei uns. Und das stimmt natürlich. Das ist mir schon klar, das werden nicht alle so sehen. Aber ich glaube, dass es ganz objektiv in unserem Land wesentlich mehr Menschen gibt, denen es so geht. Die wirklich in ihrem Leben eigentlich doch bis zum höchsten Rand gefüllt sind. Das sind also diese beiden Feststellungen. Also wir sind völlig überreich beschenkt und auf der anderen Seite bleibt dieses Gefühl, dass es nie genug ist. Obwohl das ja eigentlich die Realität ist. Das sind die beiden Feststellungen und jetzt möchte ich über die Begriffe etwas sagen. Wir haben eben in der Lesung das schon gehört, der barmherzige Samariter. Was war der Ausgangspunkt in dieser Geschichte, die so oft nur dafür steht, wie gehe ich mit Menschen um, die gerade so da zusammengeschlagen am Wegesrand liegen? Oder mit Menschen, denen es nicht gut geht. Der Ausgangspunkt ist, wie komme ich eigentlich in den Himmel? Wie bekomme ich ewiges Leben? Und dann sagt Jesus, klug wie er war, naja, guck doch in die Heiligen Schriften hinein. Das kennst du doch. Und die Antwort ist, du sollst Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und deiner ganzen Seele lieben und deinen Nächsten, deine Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus sagt, ja, dann ist doch alles klar. Richtig, mach das. Na, die Männer sind unzufrieden, die das gehört haben. Sie sind unzufrieden und sie würden gerne wissen, wer ist das denn? Eine Frage, die ich bis heute andauernd höre. Von Leuten auch aus unserer Gemeinde oder aus dem Kontext unserer Gemeinde. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, ziemlich bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist eine tolle und bekannte Geschichte, mit der man halt vor allem dieses Gutmenschliche oft begründet. Aber was war die Ausgangsfrage? Die Ausgangsfrage war, wie bekomme ich ewiges Leben? Und dann Gott und deinen Nächsten lieben. Die Geschichte handelt eigentlich nur vom Erkennen meines Nächsten. Wem soll ich helfen? Wen soll ich lieben, um ewiges Leben zu bekommen? Du hast aus der Basisbibel gelesen, der hatte Erbarmen, liest man dann. Das ist so ein, dieses Wort, er hatte Erbarmen. Im Luther, glaube ich, heißt es, es jammerte ihn. Und noch andere Übersetzungen, die übersetzen das dann noch anders. Dieses Wort, ich habe mal nachgeguckt, weil ich das nicht genau wusste, was das bedeutet, das steht eigentlich für Eingeweide. Das, wo man denkt, oh, das ist ja schön. Das war der Ort im damaligen Denken der Gefühle. Also da, wo man merkt, boah, das berührt mich. Bei uns ist das nicht so ganz anders, wenn man sagt, oh, das ging mir aber zu Herzen. Das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Und Jesus erlebt es selbst, als er zum Beispiel den Unglauben der Menschen sieht. Da krampft sich sein Innerstes genau das zusammen. Vor Schmerz, weil er weiß, der Unglaube der Menschen, der trennt sie letztlich von Gott. Und wieder geht es um das ewige Leben. Er leidet mit. Oder, das haben wir ja in der Karwoche schon gehört, Gründonnerstag, es verlangte ihn, es jammerte ihn, er wollte mit seinen Freunden noch einmal zusammen diese Abendessengemeinschaft haben. Es verlangte ihn, es jammerte ihn. Das meint dieses Wort. Und in der Geschichte, da geht es eigentlich, das kommt jetzt nicht von mir, in der Geschichte zielt Jesus auf die totale Bereitschaft zur rettenden, existenziellen Hinwendung unter Einsatz aller Mittel. Mitleid oder Barmherzigkeit ist nicht nur so ein Gefühl, so eine Eigenschaft, sondern hat konkrete Taten. In Matthäus 9, Vers 13, Matthäus Evangelium, Kapitel 9, Vers 13, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind. Die absolute, die ultimative Barmherzigkeit ist Jesus selbst. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Ewiges Leben, nur dadurch, dass Jesus eine Brücke zu Gott baut. Er will keine Gesetzlichkeit. Er will nicht, dass die Leute irgendwas erfüllen, was man so macht und dann wird es gelingen, sondern er möchte die Menschen zu einer Umkehr bewegen. Das war damals so, als er den Schriftgelehrten, die so gewohnt waren, Dinge zu erfüllen, abzuhaken, gesagt hat, hey, es geht um viel mehr. Es geht um so eine Betroffenheit. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Es geht nicht darum, im christlichen Glauben irgendwas abzuhaken, sondern das wirklich mit Leben auszufüllen. Dietrich Bonhoeffer, am 9. April, jetzt vor wenigen Tagen, haben wir seinen 75. Todestag gedenken dürfen. Der hat gesagt, die unendliche Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes lässt sich zu uns herab in der Gestalt eines Kindes, seines Sohnes. Die unendliche Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist richtig teuer. Barmherzigkeit kostet Zeit, kostet Geld, kostet Nerven. Aber noch mehr, meine Ansprüche zum Beispiel nicht automatisch auf andere zu übertragen. Die Menschen sind ganz unterschiedlich, sind unterschiedlich belastbar. Die Menschen sind unterschiedlich konsequent und unterschiedlich durchdacht. Das ist ja auch ihre Verantwortung, kann man dann schnell sagen. Das bringt doch nichts, wenn sie nicht verstehen, weshalb ich ihnen helfen will. Man muss es ja auch wollen. Und mein absoluter Joker, pädagogisch ist das jetzt sinnvoll, nicht zu helfen. Ja, wer sagt denn das? Da sind das nur Ausreden, weil Barmherzigkeit richtig teuer ist. Wir merken, Barmherzigkeit ist eine echte Herausforderung. Gott weiß, wie teuer Barmherzigkeit ist. Es hat ihn ja seinen ganzen Sohn gekostet. Barmherzigkeit, das dürfen wir im Blick behalten, hat aber immer ein Objekt. Immer etwas im Auge, wofür sich dieses Opfer lohnt. Der zweite Begriff, das geht ganz schnell, Großzügigkeit. Da habe ich auch dieselben Probleme gehabt. Wir hatten schon mal einen ausgetauscht. Was ist das denn überhaupt, ein schwieriger, komplizierter Begriff? Du hast zwei Definitionen vorgelesen. Ich habe das auch mal so in meine sozialen Medienkontakte hineingeworfen und da kam einiges zurück. Was ist für dich Großzügigkeit? Und da kam dann zusammen, geben ohne Hintergedanken. Zügig geben ohne festes Maß, kein Taktieren, mehr als erwartet und gewohnt, unbedingt freiwillig. Auch anderen vergeben können. Schönheit ist großzügig, nutzlos. Großzügigkeit ist oft so nutzlos. Und was ich sehr schön fand, Großzügigkeit ist das Gegenteil von klein und langsam. Gerne etwas geben, mehr als man sollte oder muss. Es setzt auf jeden Fall irgendeine Art von Beziehung voraus und hat nichts mit unserem materiellen Wohlstand zu tun. Großzügigkeit setzt Größe voraus und sieht vor allem den anderen. Ich kann nur geben, wenn ich selbst etwas bekommen habe. Und auch der Samariter war ja kein armer Mann. Er holt da noch kurz so zwei Silbergroschen raus. Ein wichtiges Thema oder ein wichtiges Stichwort für dieses Thema lautet deshalb auch weitergeben. Nicht nur geben, sondern eigentlich auch weitergeben. Wir verschenken großzügig wegen der Menschen, die Gott so sehr liebt, heißt es ja in unserem Ziel, was Gott uns geschenkt hat. Und was hat er uns geschenkt? Was hat Gott uns geschenkt? Gaben, Zeit, Geld, Liebe, Kraft, Vergebung, Aufmerksamkeit, ewiges Leben. Gott hat uns großzügig beschenkt. Gott ist großzügig. Als Jesus mal bei einer Open-Air-Veranstaltung war, da haben die Leute nicht so daran gedacht, dass es auch ein Catering geben muss. Und da nutzt Jesus die Großzügigkeit von Einzelnen. Die haben dann ihr Essen, das sie für sich mitgenommen hatten, geopfert. Das waren dann Brote und Fische, 5 Brote und 2 Fische. Und dann gab es durch ein wunderbares Ereignis eine Vermehrung dessen. Und dann, darauf will ich jetzt nur hinaus, blieben am Ende 12 Körbe übrig. Gott segnet Großzügigkeit. Und die größte Form der Großzügigkeit oder vielleicht die Urform ist Gnade, dass man das unverdient bekommt. Unverdient zu viel. Zum Beispiel wurde mir aus Liebe vergeben, was mich von Gott trennt, und das aus Gnade, weil Gott außerordentlich großzügig ist. Wer ist dieser Gott? Wir singen jetzt ein Lied und da gibt es einige Namen für unseren Gott. Zum Beispiel El Shaddai, das bedeutet Gott der Allmächtige, oder El Roi, das bedeutet Gott, der mich sieht. Gott ist der, der mich liebt, der mich sieht und der allmächtig ist. Wir singen dieses Lied. Ich habe das gesagt, dass ich jetzt noch ein paar Hinweise, ein paar Störfaktoren benennen möchte und auch ein paar Hilfen geben möchte. Wir fangen mal mit den Störfaktoren an. Ich habe das schon mal hingeschrieben. Was stört uns? Was stört dabei, uns dass wir großzügiger und barmherziger sind? Und ich glaube, dass eine Sache, oder ich habe die zusammengefasst, dabei ganz wichtig ist. Und das erste ist auf jeden Fall Habgier. Habgier, Egoismus. Das steht, glaube ich, ganz vorne. Nehmen wir zum Beispiel mal die Geschichte von diesem jungen, reichen Mann. Sie ist Bibelkennerin, ziemlich bekannt. Sie steht im Markus-Evangelium zum Beispiel im Kapitel 10. Da kommt ein junger, reicher Mann, sieht Jesus, der schon ziemlich berühmt ist, und sagt, oh, was muss ich machen? Und wieder diese Frage, um im Himmel zu kommen, um gerecht vor Gott zu werden, um anerkannt zu sein. Und dann sagt Jesus, ja Mensch, versuch's mal mit den Geboten, die kennst du doch, 10 Gebote und so. Und dann sagt der junge Mann, ja, habe ich alle gehalten, was noch? Er ahnt, und das ist wieder diese Lehre, er ahnt, das reicht noch nicht, obwohl er wirklich ja anscheinend ein guter Mann war. Und dann sagt Jesus, ach so, du meinst das wirklich ernst? Du meinst das wirklich ernst? Dann nimm deine ganze Kohle, deinen Besitz, verkauf alles und komm mit mir mit. Bist einer von meiner Gang. Und das möchte er nicht. Da sagt er, nee, da verzichte ich. Ich möchte nicht dir nachfolgen. Jedenfalls nicht unter diesen Bedingungen. Ich möchte nicht alles verkaufen. Ich möchte dazugehören. Ich möchte eine Garantie. Ich möchte das ewige Leben, aber ohne Einschränkungen. In Matthäus Evangelium Kapitel 6 sagt Jesus, häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen können, sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen, wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Für den jungen Mann hatte sich das Geld in sein Herz geschlichen. Im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, denn die Habgier oder auch die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Habgier kann uns wirklich dabei stören, großzügig und barmherzig zu sein. Das zweite ist, das habe ich schon diese feste Überzeugung, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. 16 der 38 Gleichnisse, die wir im Neuen Testament lesen können, handeln vom Geld oder dem Umgang damit. Wenn man im Neuen Testament nachschaut, wo und wie oft kommt das Wort Glaube vor, im Neuen Testament, dann findet man es in 215 Versen. Und wenn man nach dem Wort Rettung schaut, dann kommt man auf 218 Verse. Und wenn man das Thema Umgang mit Geld anschaut, dann kommt man im Neuen Testament auf 2084 Verse. Man merkt schon, oh, das scheint so ein Thema gewesen zu sein. Damals, die Leute, die hatten echt ein Problem mit Geld anscheinend. Ich glaube, heute wäre das nicht anders. Das ist heute nämlich genauso ein heißes Thema, wie es damals war. Wir sind reich beschenkt und damit aber auch einer Gefahr ausgesetzt. Diese Gefahr, dass wir nur uns dabei im Blick haben und dass wir weiterhin immer diesen Gedanken haben, es wird nicht reichen. Jesus nennt diese Macht des Geldes oder auch des Nichtgeldes, also des fehlenden Geldes, die Gefahr des Mammon. Und er beschreibt das so real und er stellt es Gott gegenüber wie so eine richtige Person, der Mammon, der Gott, der Mammon, gegenübergestellt. Man kann also nur Gott folgen oder eben dem Mammon, dieser Geldliebe oder diesem Geldglauben. Aber dieser Mammon, der hat auch Auswirkungen auf unser Leben. dass wir immer in Sorge leben in Bezug auf Geld, das hat da seinen Ursprung, dass wir dem vielleicht zu viel Raum geben oder diese Gedanken, oh, ich muss mit meinem Geld irgendwie anders umgehen, ich habe ständig irgendeinen Mangel, ich bin extra besonders sparsam und denke immer daran, ich denke immer daran, mir noch einen Groschen zur Seite zu legen, also einen Cent, einen Euro. Ich bin eigentlich auch unzufrieden damit, dass ich noch nicht eine hundertprozentige Altersabsicherung habe und ich binde mich an Schulden oder an meinen Geiz. Das kann man sich dann aussuchen. Aber das ist eine ganz konkrete Sache. Das stört mich in meiner Großzügigkeit, wenn ich immer denke, ich habe nicht genug. Das Dritte, Manipulation. Wir saßen neulich am Abendbrotstisch mit 5 Personen und in der Zeitung stand 90 Millionen im Euro-Lotto-Jackpot. 90 Millionen. Und dann haben wir darüber gesprochen, was würden wir machen. Und dann sagte eine Person meines Haushalts, ich weiß gar nicht genau, was ich dann machen würde. Was würde ich denn dann anders machen? Das fand ich super. Das ist doch eine super Reaktion darauf. Da kam natürlich auch dann, als wir darüber sprachen, noch einiges dazu. Wenn ich die hätte, dann ging es mir gut, sagte der verstorbene Multimillionär. Wenn ich das hätte, ist ja auch ein Irrglaube. Sicherheit dadurch, dass ich dann so viel Geld habe. Freiheit bekomme ich doch erst dann, wenn ich die Kontrolle, das merken jetzt alle in diesen Krisenzeiten, mir wird eingeredet, das muss ich haben. Dann wird es, dann, ich werde manipuliert. Das ging auch in der Bibel schon ganz früh los mit Adam und Eva im Paradies. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Er manipuliert. Also und diese Sache, die geht bis heute so weiter. Wird Gott wirklich für mich sorgen? Wir singen das, wir beten das, wir lesen das. Aber erstmal, sollte Gott mich wirklich versorgen? Also so real? Kriege ich jetzt ein neues iPhone für das Ding da? Was sollte Gott denn dagegen haben? Ist doch Quatsch. Wir werden manipuliert und wir manipulieren selbst auch andere. Das ist vielleicht normal, hat aber auch Grenzen. Das stört mich, großzügig zu sein. Das stört mich, weil mir eingeredet wird, ich habe zu wenig, ich muss an mich denken und mir werden Werte mitgeteilt. Aber viel schöner, und damit möchte ich dann auch schließen, ist, was hilft mir? Was hilft mir dabei, großzügiger zu sein? Was hilft mir dabei, das in meinem Leben wirklich umzusetzen? Der erste Punkt ist, das wird jetzt viele vom echt wirklich überraschen, der erste Punkt, was hilft mir dabei? Gott liebt mich. Also ich weiß das, solange ich leben kann. Es gab keinen Moment in meinem Leben, in dem ich das nicht wusste, dass Gott mich liebt. Das ist wirklich keine Neuigkeit für mich. Und trotzdem scheitere ich oft genug in meinem Leben daran, das wirklich zu verinnerlichen. Je mehr ich allerdings verstehe, wer Gott ist, desto weniger werde ich von dem brauchen, was mir hier so wichtig ist. Was hat Jesus gesagt? Schätze im Himmel sammeln und nicht hier auf der Erde. Großzügigkeit ist auch ein Resultat meiner Beziehung zu Gott und kann nie so eine Pflichtübung sein. Das Neue Testament redet immer davon, dass Menschen zu Kindern Gottes werden, wenn sie glauben, dass Jesus derjenige ist, der diese Verbindung zu Gott wiederherstellen kann. Dass er gestorben und auferstanden ist, was wir gerade gefeiert haben, und dass wir mit ihm in Ewigkeit leben können. Dann entsteht da so eine Beziehung zwischen diesem allmächtigen El Shaddai, diesem allmächtigen Gott, der mich sieht, und mir. Es entsteht eine Beziehung. Und mein Tipp, lebe diese Beziehung. Rede mit ihm. Akzeptiere und höre es für dich. Gott liebt dich. Er ist an deinem Leben interessiert. Lass das aus und liefer dich ihm aus. Das Zweite, was wirklich hilft, ich bin beschenkt. Und das gilt für alle. Egal, ob du das so empfindest oder nicht. Als wir hier vorhin zusammenstanden und nochmal gebetet haben, natürlich mit einem riesen Abstand, da habe ich Gott gedankt für die Talente, die hier sind. Und da sind mir fast die Tränen gekommen, weil ich dachte, wie genial ist das denn bitte, dass wir so unterschiedlich beschenkt sind. Was wirklich hilft, um großzügiger zu sein, zu überlegen, womit eigentlich? Oder fragt Leute, die euch gut kennen, womit hat Gott mich beschenkt? Lasst es euch zusprechen. Der dritte Punkt. Gott versorgt mich. Dafür ist eine Grundannahme möglich, die auch mit dem ersten Punkt zu tun hat. Ja, ich glaube, Gott liebt mich und dann ist er wie ein Vater zu mir und dann weiß ich auch, er wird mich versorgen, sogar mit mehr, als ich brauchen kann. Das ist ein ganz anderer Maßstab als zum Beispiel Habgier und Nehmen. Dann sorge ich für dich, sagt Gott. Wenn du zu mir gehörst, ich werde mich um dich kümmern. Was allerdings dem entgegensteht, ist, dass wir sagen, ich sorge mal schön für mich. Dann sagen wir letztendlich damit ja auch, Gott wird es nicht tun. Ich meine nicht so ein blindes, unvernünftiges, ungeplantes Leben. Man darf schon selbst sich Gedanken machen, das meine ich nicht. Aber schreibt doch mal auf, was ihr mit Gott in diesem Punkt schon erlebt habt. Das wird euch helfen, ihm auch in Zukunft zu vertrauen, dass er euch versorgt. Das vierte, vorletzte heißt Gnade verstehen. Gott segnet Großzügigkeit sehr, sehr, sehr großzügig. Und trotzdem fehlt mir oft das Vertrauen. Gott gibt, aber wie und wann weiß ich nicht. Es ist sozusagen ein bisschen die Theorie, der Glaube. Die Praxis, die nennt die Bibel dann Nachfolge. Das tun, was man glaubt. Wenn ich glaube und Jesus nachfolge und ein Problem mit Großzügigkeit habe, dann sollte ich mich fragen, bin ich bereit, loszulassen? Wir haben ja ein Prinzip. Wir haben, weil wir geben und wir geben, weil wir haben. Der Glaube richtet sich an den allmächtigen und liebenden Gott, und der zu uns die Gemeinschaft sucht. Und wenn wir bereit sind, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass Gott alles getan hat, und zwar ohne, dass wir dafür was geleistet haben, dann wird das unser Herz verändern und das verändert dann unsere Taten. Und das Letzte, jetzt wird es ein bisschen spannend, testen. Was wirklich hilft, um großzügiger und barmherziger zu sein, ist das auszuprobieren. Ich kenne eine Diskussion, die gibt es in der Gemeinde und vielleicht auch in anderen christlichen Zusammenhängen. Was soll man denn überhaupt geben? Jesus wird dann irgendwann mal gefragt und was ist mit den Steuern? Und dann sagt er, gebt dem Kaiser, was ihm gehört, die Steuer, und gebt Gott, was Gott gehört. Aber das ist dann nicht genauer erläutert. Aber was ist das eigentlich? Im Alten Testament liest man häufig von dem Zehnten, also 10% dessen, was man so an Einkünften hat. Und dann wird das häufig wegdiskutiert von Menschen, die das nicht so sehen. Ja, das ist im Alten Testament, wir essen ja auch heute Schweinefleisch und machen noch ganz andere Sachen, die im Alten Testament verboten sind. Die Angaben im Alten Testament, die müssen wir nicht mehr so für uns in Anspruch nehmen. Aber wenn das dann nicht gilt, dann müssen wir halt ins Neue Testament schauen. Und dann bleibt man plötzlich bei dieser Geschichte mit dem reichen Jüngling hängen. Und dann heißt das alles. Also nicht 10%, sondern 100%. Gib 100%, wenn du das Alte Testament nicht möchtest, okay. Dann gib 100%. Das hat Jesus zu dem Mann gesagt. Oder dann vielleicht doch lieber in der Apostelgeschichte, am Anfang der Gemeinde. Immer dann, wenn jemand in Not war, wenn es ihn gepackt hat, dann haben die Leute ihr Grundstück genommen und das verkauft und anderen geholfen. Auch nicht so gut. Doch nochmal zu den 10% zurück, okay. Die wurden schon lange vor dem Gesetz installiert von Gott. Damals war es gedacht, um die Versorgung des Hauses Gottes, dem Tempel, vielleicht heute die Gemeinde, zu gewährleisten. Und Jesus wird darauf angesprochen und dann sollen wir das denn weiterhin tun, sagen die Pharisäer. Und dann sagt Jesus einen Vers, den ich ganz spannend finde, in Matthäus 23, Vers 23. Wie schrecklich wird es für euch Schriftgelehrte und Pharisäer sein, ihr Scheinheiligen, denn ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen und gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben. Also spricht Gott jetzt, Jesus jetzt gegen den Zehnten geben? Achte lieber auf Barmherzigkeit, auf Gerechtigkeit und Glauben. Aber der Vers ist noch nicht zu Ende. Dann sagt er nämlich, das eine sollt ihr tun und das andere nicht lassen. Er sagt also, auf jeden Fall Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben und trotzdem den Zehnten geben. Und der berühmteste Vers dazu, und deshalb habe ich das auch testet mich genannt oder ausprobieren, in Malachi 3, Vers 10, bringt euren zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selbst in Not kommt. Stellt mich auf die Probe. Testet mich, sagt Gott den Menschen. Testet mich, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Geld, Zeit, Kraft für Christus, für andere sind Mittel unserer Großzügigkeit, wegen seiner Großzügigkeit. Es ist so, dass Barmherzigkeit die Motivation anspricht. Ich sehe das Leid, es berührt mich und die Großzügigkeit praktisch die Handlung dessen ist. So, das waren diese beiden Grundpfeiler. Diese von neun insgesamt Werte, die für unser Leben in der Gemeinde ganz wichtig sind. Es geht immer nur darum, diese Beziehung mit Gott zu leben. Aber sie wird an manchen Stellen ganz, ganz handfest. Sie geht durch unser Herz und durch unser Portemonnaie. Und die Gefahr dürfen wir nicht unterschätzen, dass wir daran hängen bleiben und wenn es um unser Geld geht, immer zu sehr uns im Blick haben. Und ich hoffe, dass euch das hilft, dass diese Sachen, die uns stören, vielleicht ein bisschen dabei helfen, nicht so sehr an uns zu denken, sondern diesen Schatz zu sehen, den Gott uns geschenkt hat, mit unserer Begabung und auch mit unseren materiellen Mitteln, aber auch, dass Gott uns das auch gerne beschenken möchte. Er möchte auch, dass es uns gut geht. Ich möchte nicht hier so eine falsche Aussage treffen, Gott möchte, dass wir nur noch alle in so einem Bettelorden sind, sondern es ist schon gut und richtig, wenn wir das auch genießen, was Gott uns geschenkt hat. Jetzt singen wir ein Lied zum Abschluss. Ich bete gleich nochmal, wir können schon mal nach vorne kommen. Mein ganzes Leben, darum geht es immer. Mein ganzes Leben mit Gott. Danke, Herr Jesus Christus, dass du da bist, dass wir mit dir leben können und dass wir nicht verzweifeln müssen in all dem, was wir so mit uns tragen und wo wir auch versagen. Wir dürfen alles zu dir bringen. Amen.